Vater und Sohn wandern das erste Mal in den Bergen, also der Sohn, plötzlich fällt der Sohn hin, er schimpft und schreit und plötzlich hört er die gleiche Stimme, die als Echo zurückkommt, er ist etwas irritiert, weil er das noch nicht kennt und dann ruft er, ich bewundere dich und zurückkommt dann vom Echo, ich bewundere dich. Dann ruft er verärgert, du Depp, und es kommt zurück, du Depp. Und dann fragt er den Papa, Papa, was ist das? Und sein Vater lächelt ihn und sagt, die Menschen nennen es Echo, aber in Wirklichkeit ist es das Leben, sagt der Vater. Es gibt dir alles zurück, was du sagst oder tust. Dein Leben ist wie ein Spiegel. Das ist das, was manche Menschen glauben. Du rufst ins Leben und bekommst zurück, was du rufst. Du erhältst also das, was du gibst. Wenn man so glaubt, ist Karfreitag wie ein Schlag ins Gesicht, denn Karfreitag ist nicht so. Da bekommt man nicht das, was man verdient, sondern im Gegenteil. Karfreitag stellt dieses Denken vollkommen auf den Kopf. Da geht es nicht um Echo, um keinen fairen Ausgleich, sondern da geht es um wirklich etwas ganz Radikales, um einen radikalen Tausch. Karfreitag ist der Tag, an dem Gott die Perspektive vollkommen auf den Kopf stellt. Ich lese einmal den Abschnitt aus 2. Korinther 5, die Verse 19 bis 21. Ihr könnt es auch hier mitlesen. Da schreibt Paulus, ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünde aufgeladen. Denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Also ein radikaler Perspektivwechsel und wir schauen uns drei Gedanken dazu an. Den ersten habe ich überschrieben, die Initiative Gottes. In jedem Menschen liegt zutiefst das Gefühl, sich etwas verdienen zu müssen, die Gunst Gottes verdienen zu müssen, sich gegenüber Gott beweisen zu müssen, sich Mühe zu geben, sich anzustrengen, fromm genug zu sein. Und das macht Paulus schon mit einem Satz zunichte, wenn er am Anfang schreibt, wir lesen es nochmal, ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Da sagt Gott ganz einfach, ich war am Werk, nicht du. Es geht nicht um deine Frömmigkeit, es geht an Karfreitag auch nicht um deine Tränen, die mögen gut sein und echt sein, aber all das ist nicht entscheidend, es geht nicht um dich. Versöhnung ist kein menschliches Projekt, an dem Gott irgendwie mitbeteiligt ist, sondern Versöhnung geht ganz von Gott aus. Es ist Gottes Sache mit den Menschen. Ein göttliches Projekt, das dich und mich einschließt, wo wir teilhaben dürfen, aber eben nur als Teilnehmer. Wir haben keinen großen Beitrag. Also, um es theologisch zu sagen, nicht du versöhnst Gott, sondern Gott versöhnt die ganze Welt mit sich. Gott ist der Handelnde. Im Alten Testament musste das Volk Israel, als die 10 Plagen kamen, und die 10. Plage war dieser Engel, der Gerichtsengel, der durch Ägypten ging. Und das Einzige, was Menschen gerettet hat, war Blut am Türpfosten. Und ich habe so ein Bild gefunden, das das so ein bisschen deutlich macht. Der Herr prüfte nicht, wer in den Häusern würdig war. Keiner von uns ist würdig. Nur das Blut Jesu kann bedecken oder retten. Das war das, was entscheidend war, das Blut am Türpfosten. Da ging Gott vorbei. Wer das Lamm, das Blut des Lammes am Türpfosten hatte und im Haus blieb, der war gerettet. Egal wie die Menschen in dem Haus, welchen Zustand sie hatten, das war für Gott nicht entscheidend. In unserem Text macht Paulus das deutlich, indem er ein griechisches Wort benutzt, katalasso heißt das. Das heißt, Gott vollzieht einen Tausch. Er begleicht eine Schuld, er stellt eine Beziehung wieder her. Und in der gesamten Bibel, wenn dieses Wort gebraucht wird, ist immer Gott Subjekt, nie der Mensch. Immer Gott ist der, der handelt. Er versöhnt. Er ist der, der am Wirken. Gott stellt wieder her, nicht du und ich. Und darum heißt es dann in 2. Korinther 5, Vers 19 weiter, er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Das Anrechnen, das ist Kontosprache. Das ist so Aktendeutsch. Und was in so einem Konto, in so einer Akte drinsteht, das zählt, das hat manchmal gnadenlose Macht. Denn eine Akte vergisst nicht. Ein Konto behält normalerweise den Stand, außer man gleicht ihn aus. Aber hier ist der Einzige, der das ausgleichen kann, Gott. Und Gott sagt nicht, wenn er uns die Verfehlung nicht anrechnet, deine Verfehlungen sind mir egal oder einfach so Schwamm drüber, egal, lass fünfe gerade sein. Das sagt Gott nicht, sondern Gott sagt, ich rechne sie dir nicht an. Ich finde, das ist Theologie fürs Herz, dass Gott sagt, wenn du heute hier bist und dich manchmal selber verdammst und vor Gott stehst und sagst, ich bin es nicht wert, ich bin nicht würdig, dass Gott sagt, das mag sein, aber ich rechne dir das nicht an, wenn du in Christus bist. Es ist vergeben. Karfreitag ist also kein Tag der religiösen Leistung der Menschen, sondern alles, was geleistet werden muss, hat Jesus schon getan, für dich und mich. Darum, so traurig der Tag irgendwie auch ist, kann man sich trotzdem freuen, dass eigentlich schon alles getan ist. Aber das Zweite kommt dazu, was Paulus eben so beschreibt, der große Tausch. Jetzt kommt einer der dichtesten und theologisch dichtesten Sätze des Neuen Testaments. Wenn man Vers 21 nochmal liest, da heißt es ja, obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünde aufgeladen. Denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Darin sind zwei Bewegungen, die sich ergänzen, die zusammengehören. Das erste habe ich mal so beschrieben, wenn du mal weiterklickst, die Imputation, Anrechnung heißt das, die Anrechnung der Schuld. Jesus, wird hier gesagt, der sündlose Mensch wird mit der gesamten Sündenlast der Menschheit beladen. Er lässt sie sich anrechnen. Martin Luther hat das einmal versucht deutlich zu machen. Er hat mal geschrieben, als der barmherzige Vater alle unsere Sünden auf ihn warf, sagte er, du sollst sein, was alle Menschen von Anfang der Zeit bis zu ihrem Ende gewesen sind. Du sollst der Sünder sein, der den Apfel im Paradies nahm. Du sollst David sein, welcher Ehebruch und Mord verübte. Du sollst Paulus sein, der Verfolgte, Verspottete und alle Gewalttätigkeiten ausübte. Petrus, der seinen Herrn verleugnete. In Summa, du sollst sein, was alle Menschen sind, als hättest du aller Menschen Sünde allein getan. Also da steht, all unsere Sünden sind auf ihm, nicht weil er sie begangen hat, sondern weil er sie sich anrechnen lässt, als wären sie seine. Also alles, was uns nachts wach hält und manchmal nicht schlafen lässt, weil wir merken, wo wir Dinge falsch gemacht haben, hat Jesus sich anrechnen lassen und sind eigentlich in ihm schon bezahlt. Wir müssen es nur in Anspruch nehmen. Ich finde, das ist ein unwahrscheinlich großes Wunder. Wieso ist das nötig, dass Jesus sich das anrechnen lässt, was wir so alles falsch gemacht haben? Weil du und ich das Problem selber nicht lösen können. Eins der dramatischsten Beispiele ist im Buch Sacharja, ich habe es vor Jahren schon mal erzählt, da darf der Prophet Sacharja eine Vision, einen Blick in den Tempel werfen, ins Allerheiligste. Er sieht den Hohenpriester Jeschua, wie der am großen Versöhnungstag vor Gott steht. Das geschieht nur einmal im Jahr, wo der Hohepriester vor Gott treten darf. Und ich weiß nicht, ob uns so bewusst ist, welche Vorbereitungen nötig waren, dass so ein Hohepriester dieses eine Mal im Jahr in dieses Allerheiligste durfte. Das fing schon eine Woche vorher an, da hat der Hohepriester sich von seiner Familie getrennt, ist also in die Einsamkeit irgendwo gezogen, in ein besonderes Zelt, damit er nicht verunreinigt wird, keinen Toten berührt, nichts Falsches isst. Der war also eine Woche schon einsam alleine, hat sich gewaschen, vorbereitet, gebetet. Am Abend vor dem großen Versöhnungstag hat er nicht geschlafen, sondern ist die Nacht wach geblieben, hat gebetet, Bibeltexte gelesen, sich innerlich vorbereitet auf den Tag, wenn er für das Volk vor Gott tritt. Und an dem großen Versöhnungstag zieht er sich morgens, nachdem er sich ausgiebig gewaschen hat, ein Reinigungsbad, das erste leinene weiße Gewand an, geht ins Allerheiligste und tötet ein Tier und das Blut wird vergossen für die Sünde, seine eigene Sünde. Die muss er zuerst vor Gott bringen. Dann geht er wieder raus aus dem Allerheiligsten, geht wieder in so ein Umkleidezelt, wäscht sich wieder von Kopf bis Fuß, zieht das zweite leinerne weiße Gewand an, geht wieder in dieses Allerheiligste. Und dieses Mal bringt er ein Opfer dar für die Sünden aller Priester im Volk. Noch nicht genug, das dritte Mal geht er aus dem Allerheiligsten wieder in dieses Umkleidezelt, wäscht sich wieder von Kopf bis Fuß, zieht wieder ein neues leinernes weißes Gewand an und geht das dritte Mal ins Allerheiligste, um diesmal die Schuld fürs ganze Volk vor Gott zu bringen und Gott um Verzeihung zu bitten. Und all das geschieht so halb öffentlich, weil wenn der Priester aus dem Allerheiligsten kommt, ging er in dieses Umkleidezelt, das war nicht im Tempel, dann haben die Leute ihn rauskommen sehen, er ging hinter diesen Vorhang, man hat so Wasser plätschern hören, da passiert was. Man hat gesehen, wie er mit neuen Klamotten rauskommt und wieder losgeht. Die Leute haben das alles beobachtet. Und es war ihnen auch wichtig, das zu beobachten, weil sie wussten, dieser Mann geht stellvertretend für uns vor Gott. Und dann war denen wichtig, dass der auch alles richtig macht. Dass da nichts falsch läuft. Und darum haben die das genau beobachtet, dass es in Ordnung ist. Und dann steht dieser Hohepriester nach dem dritten Mal Waschen eigentlich vor Gott. Man würde sagen, der ist rein, sauberer geht's nicht. Er hat ja schon das dritte Mal sozusagen Blut vergossen. Und wenn man das weiß, begreift man, wie dramatisch die Vision ist, die Zacharia hat. Nachdem der dreimal da ist, sieht er in dieser Vision, wir lesen diesen Vers aus Zacharia 3, Vers 3, Jeschua trug schmutzige Kleider, als er vor dem Engel stand. Das war für Zacharia unvorstellbar, dass der Hohepriester schmutzige Kleider vor Gott trägt. Seine Kleider sind besudelt, er ist absolut unrein. Wie kann das geschehen? Das hätten die Israeliten niemals zugelassen, dass ein Priester so vor Gott tritt. Der Zacharia sieht etwas, warum wir heute Karfreitag feiern. Der sieht all diese Tieropfer, all das, was Menschen tun, um Gott, sich mit Gott zu versöhnen, erreicht das Herz nicht. Es ist nur ein Zeichen für das, was geschehen wird. Die Wahrheit ist, das Herz der Menschen ist böse von Jugend an und wir selber können das nicht in Ordnung bringen. Wir könnten so viele Tiere schlachten, wie wir wollten. Gott sieht unser Herz an, unsere Moral, all unsere guten Werke und trotzdem sagt er, es ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Der Zacharia ist geschockt und er weiß, egal was wir tun, es taugt nicht für die Gegenwart Gottes. Du und ich, wir können nicht gut genug sein, dass Gott irgendwann sagt, jetzt hast dich genug gewaschen. Sind genug Tiere gestorben, all das funktioniert nicht. Und jetzt kommt das Tröstliche in dem Zacharia-Text. Man liest der Zacharia 3, geht es weiter in Vers 4, 8 und 9. Da sagt Gott zu dem Engel, oder der Engel sagt des Herrn, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu Jeschua sagt er, hiermit habe ich deine Sünde von dir genommen und lasse dir jetzt festliche Kleider anziehen. Hör doch, Jeschua, du hoher Priester, schon bald werde ich meinen Knecht den Spross auftreten lassen und ich nehme die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag weg. Einige hundert Jahre später kommt der zweite Jeschua, weil genau das bedeutet der Name Jesus, der heißt auch Jeschua. Der kommt und nimmt unsere Strafe auf sich, indem er sie sich anrechnen lässt und sie ist wirklich weg. Das war das Anziehen der Schuld. Das zweite ist die Imputation der Gerechtigkeit, das Anziehen der Gerechtigkeit. Du und ich, wir bekommen die Gerechtigkeit Christi als Geschenk. Also du gibst ihm deine Sünde und bekommst seine Freiheit. Du übergibst ihm dein Todesurteil und bekommst sein Leben. Dieses doppelte Aneignen, diese doppelte Imputation, das ist das Herz der Reformation, für das Luther so gekämpft hat. Und was dieser Text auch sagt, und wie wir alle haben das schon mal gehört, Martin Luther spricht vom fröhlichen Wechsel. Der fröhliche Wechsel, weil du und ich nur gewinnen können. Wir geben das Schlechte ab, bekommen das Gute von Christus angerechnet, das uns eigentlich gar nicht gehört, aber es wird uns angerechnet. Und wir haben Grund zur Freude. Aber, das muss man auch sagen, weil die Gerechtigkeit uns angerechnet wird, schützt das auch vor jeder Überheblichkeit. Denn was wir bekommen haben, bleibt Christi Gerechtigkeit. Es ist nicht deine. Du bekommst sie angerechnet, aber du und ich, wir sind nicht besser als alle Menschen um uns herum. Wir versuchen es vielleicht, aber unser Herz allein würde nicht bestehen. Ich habe hier den Hahn gesehen von der Deko. Hast du den mitgebracht? Also auf jeden Fall, der passt ja gut. Auf den Kirchen steht der Hahn, bei uns jetzt nicht, aber auf vielen Kirchen der Hahn als Bild. Jede Kirche ist eine Versammlung von Sündern, von Menschen, die bereit sind und in der Lage sind, Christus sogar zu verleugnen, wenn es hart auf hart kommt. Darum sind wir hier, weil wir Jesus brauchen, weil wir das angerechnet haben müssen. Also ich bin nicht besser, ich kann mich moralisch nicht über andere erheben, denn ich lebe allein aus der Gnade Christi. Oder wie Spurgeon es gesagt hat, mein Glaube ruht nicht auf dem, was ich bin und fühle oder weiß, sondern auf dem, was Christus ist, was er getan hat und was er jetzt noch für mich tut. Mein Vertrauen steht nicht darauf, dass ich heilig bin, sondern darauf, dass Christus meine Gerechtigkeit ist. Und Karfreitag ist der Tag, an dem wir das feiern, diesen Tausch. Und schade für Menschen, die sagen, ich möchte lieber mit meiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott erscheinen. Das wird nicht funktionieren. Ich hoffe, es wird so ein bisschen deutlich. Bei aller Pflege, Anstrengung, mit unserer eigenen Gerechtigkeit können wir vor Gott nicht bestehen. Manche sind heute hier, die ich nicht kenne. Wenn das nicht deine Wahrheit geworden ist, Jesus nicht in deinem Leben lebt, Karfreitag ist auch eine Einladung, das für sich in Anspruch zu nehmen. Das möchte ich haben, dass Christus mich vertritt. Das hat er ja schon getan, ich möchte es in Anspruch nehmen. Das Dritte und das Letzte, was wir aus dem Text mitnehmen, eine neue Identität. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir nicht mehr die Summe unserer Vergangenheit, unserer Fehler, dessen, was wir gemacht haben, sondern auch in 2. Korinther 5 heißt, du bist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Gott hat was Neues gemacht, neuen Anfang ermöglicht. Und weil das so ist, sind wir Träger auch des Wortes der Versöhnung. Was wir selber erlebt haben, dürfen wir weitergeben. Paulus schreibt so, wir treten im Auftrag von Christus auf, ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. Karfreitag ist oft still und besinnlich, das ist vollkommen okay, aber Karfreitag endet nicht mit Stille, sondern Karfreitag endet mit einem Auftrag, mit Sendung. Diese Botschaft, von der wir leben, die sollen andere Menschen auch hören. Die soll durch dich, durch die Welt, in die Welt. Du und ich, wir sind Botschafter für Christus. Nicht nur Paulus oder die Apostel, du und ich, da wo Gott dich hingestellt hat, bist du Botschafter von dem, was du selber erlebt haben hast. Ein Botschafter hat eine außerordentliche Stellung. Er tritt auf im Auftrag seines Königs und es ist so, als wäre der König selber da. Dieses Vorrecht gibt Gott dir und mir. Und wenn wir Botschafter sind, darf man aber zwei Dinge aus dem Text noch mitnehmen. Das Erste, was so erstaunlich ist, da steht, Gott bittet. Er bittet, lasst euch versöhnen. Gott drängt Menschen nicht. Der überrumpelt Menschen nicht, er zwingt sie nicht, sondern Gott bittet. Er hat dich gebeten. Und wenn du Bote bist, sollst du auch für Gott bitten und nicht drängeln. Und Menschen nicht überrollen. Und das Zweite, was wir in unserem Text noch mitnehmen dürfen, da heißt, lasst euch versöhnen. Das ist ein passiver Imperativ. Du bist nicht aufgefordert, das Heil zu machen, sondern bist aufgefordert, es zu empfangen. Du musst es zulassen. Und ich möchte dir Mut machen, lass dich versöhnen, diese Aufforderung ganz persönlich zu nehmen, falls du Jesus noch nicht kennst. Und das mitzunehmen, du und ich, wir sind Botschafter von dem, was wir heute feiern. Lebe so, dass Menschen dich vielleicht einfach darauf ansprechen, hab das rechte Wort zur rechten Zeit, hab einen offenen Blick für Menschen, was sie bewegt. Karfreitag soll auch zu deinem Kollegen an deinem Arbeitsplatz, der vielleicht gerade eine Scheidung durchmacht und dem es ganz schlecht geht. Karfreitag soll auch zu deiner Nachbarin, mit der du gar nicht kannst, die dir das Leben schwer macht. Auch für sie ist Karfreitag gedacht. Karfreitag gehört auch irgendwo zu einem Grillfest, wo du mit Freunden zusammen bist und plötzlich das Gespräch tief wird und du die Möglichkeit hast, etwas über Jesus zu sagen. Du und ich, wir sind Teil von Gottes Einladung. Das verändert hoffentlich, wie wir über Menschen reden. Nicht von oben herab, wir haben ja gehört, wir sind auch nur begnadigte Sünder. Wir sind Empfänger der Gerechtigkeit. Wir sind also keine Sieger, sondern Menschen, die aus Gnade leben. Und dann sehe ich den schwierigen Kollegen nicht nur als Problem, sondern ich sehe ihn als Mensch und bete für ihn. Die nervige Nachbarin ist vielleicht nicht mehr nur eine Störung, sondern sie ist Gott, möchte auch sie erreichen. Ich komme zum Schluss. Wir haben drei Dinge angeschaut. Das erste war, Versöhnung geht von Gott aus. Nicht du versöhnst die Welt, sondern Gott versöhnt die Welt mit sich. Alles geht von Gott aus. Wir dürfen Empfänger sein. Das zweite war, du trägst nicht mehr deine Schuld, sondern Jesus nimmt sie auf sich. Er lässt sie sich anrechnen, obwohl er eigentlich ohne Sünde ist. Und schenkt uns seine Gerechtigkeit, damit wir vor ihm bestehen können. Das größte Geschenk, das man sich vorstellen kann. Und das dritte, was wir gehört haben, du bist kein Zuschauer an Karfreitag, du bist sein Botschafter. Und wenn wir heute nach Hause gehen, nimm das einfach mit. Vielleicht ergibt sich zufällig, in Anführungszeichen zufällig, eine Begegnung, wo du etwas von dem mitgeben kannst, was du selber glaubst und lebst. Was für ein Geschenk. Danke, Jesus. Ich bete. Herr, ich danke dir für das Geschehen an Karfreitag, das theologisch so dicht ist und so voller Leben für uns ist. Wir dürfen leben, weil du all das auf dich genommen hast, was wir nicht erledigen können, was wir nicht vollziehen können. Wir können nicht gerecht leben. Wir haben das an dem Jeschua aus dem Alten Testament gesehen. Trotz aller Mühe war er vor dir, seine Gewänder immer noch schmutzig. Du musst ihn verändern und so ist es auch bei uns. Und ich danke dir, dass wir heute an Karfreitag aufs Kreuz schauen und sehen, dass du für uns gestorben bist, dass du bereit bist, all den Zorn, die Verurteilung auf dich zu nehmen, damit wir leben dürfen. Darum wollen wir dich loben und preisen und dir von Herzen danken und gib, dass wir Botschafter der Versöhnung sein können, dort, wo du uns hinschickst, auf gute Art und Weise, dass wir Menschen wirklich bitten und sie auffordern, dass sie sich versöhnen lassen und sie nicht überrollen, aber gebrauche uns, dass Menschen von dieser Botschaft hören. Unser Land hat es nötig, viele Menschen wenden sich ab vom Glauben und wir wollen dich bitten, dass du das änderst und dass wir ein kleiner Baustein dafür sein dürfen, dass es anders wird. Amen.